Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe des unabhängigen Radreise-Podcasts. Mein Name ist Christian und ich nehme euch heute endlich mit durch das spannende Land Pakistan, in dem ich im Ende 2019 mit meinem Rad durchgefahren bin. Ich hatte ja ursprünglich vorgehabt, direkt von Pakistan zu erzählen, aber dann hatte ich halt die Idee, ey, wenn ich schon von Pakistan erzähle, dann muss ich auch von allen anderen Ländern erzählen. Und deshalb hatte ich in den letzten Folgen halt meine komplette Reise Revue passieren lassen. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt geht's nach Pakistan. Und weil ich da so viel Bock drauf habe, deshalb überspringen wir jetzt auch den ganzen aktuellen Teil, wo ich gerade bin. Also ich bin jetzt kurz davor, den Ätna zu umfahren. Aber das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Heute geht's nach Pakistan. Pakistan war eigentlich für mich nur ein Transitland. Ich wollte halt vom Iran nach Indien rüberfahren. Und ich wollte, wenn es irgendwie geht, auf ein Flugzeug verzichten. Und deshalb hatte ich mir ein Visum organisiert. Und ich hatte tatsächlich relativ wenig Informationen gefunden von Leuten, die auch mit dem Rad durch Pakistan durchgefahren sind. Weil die meisten Leute, die dann auch wirklich den Landweg genommen haben, die sind dann einen großen Teil der Strecke mit dem Zug gefahren und die wenigsten sind halt komplett durch das Land durchgefahren. Mein Visum, das ich hatte, das war, nachdem ich das kleine Malheur oder den Stress mit dem ausgefallenen Internet hatte, war ausgestellt für 60 Tage. Man konnte wählen zwischen 30 und 60 Tagen und da habe ich einfach 60 Tage ausgewählt. Man muss natürlich Hotels angeben. Da habe ich mir einfach gegoogelt, habe ich danach, habe mir irgendein Hotel rausgesucht, habe einfach die Adresse in das Visum eingetragen, ohne dass ich darauf eine Buchung hatte und das war allerdings überhaupt kein Problem. Das ganze Visum, das lief alles online ab. Das heißt, ich konnte online alle meine Daten eingeben. Ich musste vorher noch Letter of Invitation organisieren von einer Reiseagentur. Das ist dann so eine Fake-Reiseagentur, die dann sagt, ich habe bei denen eine Tour gebucht und die nehmen dann die Verantwortung, wenn ich in das Land reise. Aber nachdem das alles mittlerweile online zu machen ist, war das relativ einfach. Das war zum Beispiel deutlich einfacher als das Indien-Visum, das ich halt direkt in der Botschaft holen musste. Und ich hatte dann auch nur einen ausgedruckten Zettel und ich hatte die Bestätigung. Aber jetzt gehen wir noch mal ein Stück zurück. Ich war ja in der Grenzstadt Zaidan im Iran. Und da bin ich halt in einem Hostel untergekommen. Das habe ich ja letztes Mal auch erzählt, dass ich da den Walter getroffen habe, von dem ich ja auch schon mal in dem Livestream erzählt habe. Und der da so ein bisschen Stress hatte mit den Leuten da vor Ort. Und auch in dem Hostel waren zwei Holländer, die mit einem Toyota Land Cruiser unterwegs waren. Die hatten auch vor, die Grenze zu überschreiten. Und ach, das ist so ein cooles Auto. Ich könnte mir mal vorstellen, wenn ich später mal die Schnauze voll habe von Radreisen, so, also in 20 Jahren ungefähr, dann lege ich mir auch so einen Toyota Land Cruiser zu. Aber dann habe ich mal geschaut, was die kosten und dachte mir, ja, Radfahren ist eigentlich nicht schlecht. Naja, auch was schon mal wichtig ist, dass die beiden Holländer, da ich mich echt gut mit denen verstanden habe, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich verstehe mich relativ häufig ziemlich gut mit Holländern auf der Reise. Und das kann ich vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen anbringen. Von den beiden kam so in einer so einer lapidaren Unterhaltung, die wir hatten, kam eigentlich so ein Spruch, der mich bis heute immer noch auf meinen Reisen prägt. Und das war eigentlich nur so ein ganz kleiner Nebensatz. Just traveling is too shallow. Also einfach nur zu reisen ist einfach nicht tief genug. Man muss halt irgendwie was anderes machen. Und wir haben halt darüber geredet, dass gerade wenn man sehr lange unterwegs ist, wie ich das hier zum Beispiel mache. Ich bin jetzt seit 2 Jahren unterwegs. Man braucht immer eine Herausforderung, man braucht eine Aufgabe. Das ist jetzt nicht damit gemeint, dass man die Welt retten soll, dass man jetzt jeden dazu bringt, ein besserer Mensch zu sein. Das ist, glaube ich, auch gar nicht möglich und das ist auch aus der westlichen Sichtweise so ein bisschen arrogant zu sehen, dass ich jetzt das Heilmittel in die Welt bringe und allen Leuten erzähle, wie sie besser leben sollen. Damit ist eher gemeint, für ein Selbst, für die Selbstverwirklichung, wenn ich einfach nur durch die Gegend reise und ich gucke mir nur Sehenswürdigkeiten an und ich habe einfach nur eine gute Zeit, das ist einfach nicht für das allgemeine Seelenwohl, ist das nicht ausreichend. Und man muss halt einfach eine Aufgabe haben, man muss halt eine Arbeit haben, irgendwas, was man zu tun hat. Und für mich ist das zurzeit, ja, dass ich halt YouTube-Videos erstelle, dass ich Podcasts erstelle, dass ich mir halt Gedanken mache, was ich da halt so einen Job damit wiedergeben kann. Und deshalb ist das für mich auch kein Problem, dass ich relativ viel Zeit da reinstecke. Weil das Reisen an sich, das wäre mir tatsächlich nicht mehr genug mittlerweile, einfach nur unterwegs zu sein. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, damit man selbst mit sich selbst zufrieden ist, dass man eine Aufgabe hat. Ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnen, weil das war so ein Nebensatz, der mich bis heute immer noch geprägt hat und über den ich halt viel nachgedacht habe. Und ja, einfach nur, ich übertreibe das jetzt mal so ein bisschen, aber so der Hippie, der kiffend am Strand sitzt, das ist einfach keine Erfüllung. Man muss halt irgendwie eine Aufgabe haben und die kann in allem Möglichen drin sein. Also ist es wahrscheinlich auch nicht für jeden die perfekte Lösung, dass er dann auch so wie ich das mache, alles hinschmeißt und die Welt bereist. Also es gibt viele Aufgaben im Leben und alles ist total okay. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das den Lebensstil, den ich hier habe, dass das nicht für jedermann ist. Aber vielleicht kann ich euch ja so ein bisschen mitnehmen und ich kann euch so ein paar Sachen zeigen von der Welt, möglichst, ja, möglichst so, wie sie wirklich sind und nicht dieses klassische Influencer-Reise-Hipster-Ding. Ja, das war so toll. Ich habe jetzt mit den Einheimischen so eine coole Zeit erlebt. Was ich nämlich euch heute zeigen möchte oder allgemein über Pakistan, ich werde einfach wirklich versuchen, ohne Reiselatein oder Anglerlatein, wie man das ja auch so schön sagt, ohne Übertreibung, einfach nur wiederzugeben, was ich in Pakistan erlebt habe. Und ihr könnt euch dann einfach selber ein Bild darüber bilden. Ihr könnt euch eine eigene Meinung darüber bilden, von dem, was ich erzähle. Und ich versuche mal so ein paar Sachen jenseits der typischen, ja, der typischen Reiseberichte, der typischen Tourenguides oder dieser Lonely Planets Bücher euch wiederzugeben. Also, wir waren stehen geblieben. Zaidan, die Grenzstadt im Iran. Als ich die Stadt betreten habe, als ich da mit dem Rad reingefahren bin, wurden meine Personalien dokumentiert. Und ich hatte schon von anderen Reiseberichten gehört. Also eine super Quelle, ich habe das ja schon mal erwähnt, ist Karawanistan. Das ist eine Webseite. Da tauschen viele Leute auch in Foren aus, wie man am besten solche Grenzen auf der Seitenstraße überqueren kann. Und ich habe von ein paar anderen Reiseberichten gehört, dass man teilweise schon auf der iranischen Seite von der Polizei abgefangen wird und man wird dann noch erstmal bis zur Grenze eskortiert. Das sind auf der iranischen Seite nochmal 100 Kilometer. Und in dem Hostel, in dem ich war, in Zaidan, da wurde mir empfohlen, so, pass auf, du musst, wenn du die Grenze überquerst, ruf sie Hamid an. So, wer ist Hamid? Ja, ruf Hamid an, der kümmert sich um alles. Und dann haben die die WhatsApp-Nummer von dem gegeben und dann habe ich dem geschrieben, hey, hi Hamid, hier ist Christian. Ich würde gerne die Grenze überqueren, kannst du mir helfen? Und daraufhin kamen dann als Antwort ungefähr 20, 30 Bilder von Zeitungsartikeln, von Instagram, Berichten, die er halt gescreenshottet hatte, wie er Hamid den Leuten bei einer Grenzüberquerung hilft. Er war da mega stolz drauf. Wie sich dann nachher herausstellen sollte, ist Hamid, das muss man sich erstmal vorstellen. Also Hamid ist ein von der iranischen Regierung an der Grenze stationierter Beamter, der dafür da ist, Ausländern, also nicht iranischen Leuten, bei der Grenzüberquerung zu helfen. Also speziell Reisende, Europäer, Amerikaner, allen Leuten, die halt kein Iraner oder Pakistani sind, damit die möglichst einfach und ohne Probleme über die Grenze kommen. So. Was man auch wissen muss, ist, dass es anschließend auf der pakistanischen Seite muss man ein Permit bekommen. Ein NOC hieß das, glaube ich. Und das bekommt man nur am Montag. Also die Büros, die das austeilen, die haben relativ lange zu und man muss das einigermaßen timen, dass man zu einer richtigen Zeit da ist. Deshalb ist der beste Zeitpunkt, um die Grenze zu überqueren, samstags. Weil man samstags die Grenze überquert und das dauert im Durchschnitt, dauert es 2, 3 Tage, manchmal 4 Tage. Und wenn man Pech hat, kann es dann in Quetta, das ist die erste Stadt, wo man sich frei aufhalten darf. Da kann es auch nochmal sein, dass es dann zu 1, 2 Tagen Verzögerung kommt. Deshalb sollte man auf jeden Fall das empfehlen, alle samstags die Grenze vom Iran nach Pakistan überqueren, um dann 2, 3 Tage Begleitschutz zu haben und dann anschließend schafft man es dann vorm Wochenende noch das Permit zu kriegen, also die Bestätigung, dass man sich frei in Pakistan aufhalten darf. Deshalb habe ich mir dann gedacht, okay, 100 Kilometer bis zur Grenze. Ich bin morgens um 5:30 losgefahren und hatte ausnahmsweise mal richtig Schwein. Meine erste Überquerung oder die erste Strecke, die ich hatte, war erstmal frühmorgens aus der Stadt raus. Da wurde ich nochmal kontrolliert von der Polizei. Ich so, boah, hoffentlich eskortieren die mich jetzt nicht. Weil das ist einfach mega stressig, weil ich wusste ja nicht, wie das ablaufen wird. Ich hatte ja noch keine Ahnung. Also mein Wissensstand war der, den ihr jetzt gerade auch habt. Man wird eskortiert. Aber wie das jetzt genau vonstatten geht, hatte ich noch überhaupt keine Ahnung. Und ich hatte halt richtig Bammel davor, dass jetzt ein Motorrad oder ein Polizeiwagen vor mir herfährt und die rufen dann immer, hey, faster, faster. Und ich hechle dann mit Vollgas mit meinem Gepäck hinter denen her und muss dann, das sind ungefähr 500 Kilometer, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was das alles auf sich hat. Das sind 500 Kilometer, die man mit Begleitschutz dann überqueren muss. Das hatte ich halt in meinem Kopf ausgemalt. Aber auf der iranischen Seite, als ich dann die Stadt verlassen habe, wurden da nochmal meine Personalien aufgenommen und die Polizisten, die sagten noch, hey, fahr langsam, alles gut, und haben dann nochmal gewunken und ich konnte dann in Ruhe weiterfahren. Und ich glaube, da hatte ich mal so richtig Schwein, weil die Strecke ging so leicht bergab. Ich hatte den ganzen Tag Rückenwind und ich glaube, so schnell war ich insgesamt noch nie unterwegs, weil ich wollte halt unbedingt natürlich noch die Grenze überqueren und es hieß so, man solle auch spätestens bis 2 Uhr da sein. Und deshalb hatte ich halt immer die ganze Zeit richtig Gas gegeben und ich habe es dann geschafft. Ich war 10 oder 11 Uhr, war ich an der Grenze. Und schon ein paar Kilometer, bevor ich zu der Grenze gekommen bin, war da schon eine riesenlange Schlange. Besonders viele Tanklaster waren da, weil es wird halt viel Öl exportiert. Der Sprit ist ja im Iran super günstig, das habe ich ja schon mal erzählt, dass das am Anfang 8 Cent war der Liter und am Ende war das 24 Cent. Und es wird halt relativ viel auch exportiert, auch nach Pakistan rüber. Und es war eine riesenlange Schlange an LKWs. Ah ja, und da muss ich noch was erzählen. Ich glaube, das hatte ich am letzten Podcast schon erzählt. Es gibt in der Grenzstadt Zaidan, gibt es eine Tankstelle, in der Ausländer frei tanken können. Das ist natürlich super cool, für mich natürlich nicht so sinnvoll. Ja, also, ich war an der Grenze und als ich genau die Grenze überquert habe, macht es auf einmal pfff. Und ich habe einen Platten. Genau an dem Bereich, als ich die Grenze überquert hat. Ja, super. Und das war erstmal so ein großer eingezäunter Bereich. Also da war noch gar kein Schlagbaum oder so. Das war quasi so ein Vorfeld zur Grenze. Und ich habe dann erstmal den Hamid angerufen und war erstmal, was ist denn jetzt hier mit Hamid? Was hat das auf sich? Und habe schon mal angefangen, vor der Grenze meinen Reifen zu flicken. Es dauert natürlich nicht lange, also eine Viertelstunde. In der Zeit kam Hamid dann auch an. Der war so 40 Jahre alt, freute sich total, mich zu sehen. Hey, super, dass du da bist. Ich helfe dir bei allen. Ich habe dir erstmal hier Sandwich mitgebracht und dann hatte der mir so ein Kebab-Sandwich mitgebracht, damit ich erstmal was zu essen habe. Und hat dann auf mich gewartet, mit mir gequatscht, als ich mein Rad gewechselt, Reifen geflickt habe. Und dann bin ich mit dem mit ins Büro und dann sah da schon so eine riesenlange Schlange an Leuten, die halt die Grenzüberquerung machen wollten. Und ich habe dann erstmal mit ihm im Büro gesessen. Und da hat er mir jetzt erklärt, dass er halt dafür da ist, Ausländern zu helfen, möglichst einfach über die Grenze rüberzukommen, und dass ich das auch allen anderen Radreisenden die Nummer weitergeben sollte, wenn ihr mal die Grenze überqueren wollt. Also wenn ihr das machen wollt, wenn irgendjemand vorhat, vom Iran nach Pakistan oder andersrum, dann schreibt mir irgendwie an info@tourwilltravel und ich lasse euch dann die Nummer von Hamid zukommen, der hilft euch bei der Grenzüberquerung. Also die ganzen Formulare ausfüllen. Ja, was ihm auch besonders wichtig war, dass ich das auch auf jeden Fall auf Social Media teile, dass er der Mann ist, der mir überall hilft. Und dein ganzes Büro, das war halt komplett ausgedruckt mit so, hier, Hamid hat uns bei der Grenzüberquerung geholfen. Ja, das ist halt typisch für den Iran einfach. Die ganzen Gebäude, die muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht so ein älteres Bahnhofsgebäude aus den 80ern. Es war relativ sauber, aber man sah dem schon so ein bisschen an, dass das nicht mehr ganz neu war. Es war halt so dieser schäbige Marmor, den man auch so aus Schulen kennt. Ja, das ist vielleicht sogar noch so was Besseres. So eine etwas in die Jahre gekommene Schule aus den 80ern. So war ungefähr das ganze, ja, dieses ganze Grenzgebäude war das aufgebaut. Und dann fragte der Hamid mich auch, ob ich halt auch ein gültiges Visum habe für Pakistan. Da habe ich ihm das gezeigt und er sagte, ja, das scheint in Ordnung, weil er war halt nur für die iranische Seite zuständig. Er durfte halt die Grenze, darf er nicht übertreten. Und dann waren halt die langen Schlangen auf der iranischen Seite und dann sind wir da hingegangen und wir sind dann an der Schlange vorbeigegangen und dann hat er ein bisschen mit seinem Kollegen hinter dem Schalter geschakert und gab mir da so einen Zettel, den ich dann einmal ausfüllen müsste. Das heißt, ich habe den eigentlich nur unterschrieben. Und da sind wir weitergegangen und die ganzen armen Leute, die saßen da mit ihrem ganzen Gepäck, mit, was weiß ich, riesen Plastiktüten und Taschen und Koffern. Und ich bin dann, hab mein Fahrrad an denen vorbeigeschoben. Das war mir auch so ein bisschen blöd, aber auf der anderen Seite war ich auch heilfroh darum, dass ich halt nicht groß diskutieren musste. Und dann wurde ich halt da rausgelotst, Mein Fahrrad, das wurde dann einmal, du musst dich die Taschen aufmachen, das war aber auch alles, da wurde also nur einmal kurz reingeguckt, wahrscheinlich ob ich keine Bombe oder ob sich keine Zwerge da drin verstecken. Und dann bin ich halt aus dem iranischen Gebäude rausgegangen und da war so ein großer Zaun, war da. Das war dann der Übergang zur pakistanischen Seite und da musste ich da erstmal warten, weil ich hatte ja kein richtiges Visum, ich hatte nur die Bestätigung, dass ich ein Online-Visum genehmigt habe. Das sah dann so aus, dass ich auf der iranischen Seite habe ich das dann vorgezeigt und die haben dann rübergerufen zur pakistanischen Seite und da kam dann so ein Grenzbeamter an. Und den ersten Unterschied sah man schon, dass die traditionelle pakistanische Kleidung anhatten. Also Männer tragen in Pakistan so eine Art Kleid, ja nicht Kleid, oder sagen wir es mal, ein sehr, sehr langes Hemd, das fast bis zu den Kniescheiben geht und das ist dann an der Seite so geschlitzt. Und sieht man eigentlich nur bei Männern, das ist die traditionelle Kleidung. In Pakistan sieht man eigentlich fast überhaupt keine Menschen, die Jeanshose tragen. Später, als ich ganz am Ende in Lahore war, das ist eine ziemlich nördliche Stadt, das ist die Grenzstadt von Pakistan zu Indien. Da gab es viele moderne Leute, da habe ich dann auch Frauen getroffen, die in Pakistan ohne Kopftuch rumgelaufen sind, weil, das kann ich ja schon mal erwähnen, in Pakistan müssen Frauen kein Kopftuch tragen, da gibt es keine Kopftuchpflicht. Aber Pakistan ist viel, viel religiöser als der Iran. Da wird viel mehr Wert auf die Religion gelegt. Gut, aber währenddessen habe ich jetzt gewartet. Der Pakistani, der ging halt mit meinem Bestätigungsschreiben, ging der los in so eine kleine Hütte auf der anderen Seite. Und 10 Minuten später fuhr dann jemand ein verrücktes Motorrad da raus und das fuhr dann weg. Und die iranischen Leute, die sagten dann, ja, die haben keinen Computer da. Wir müssen ja erstmal ins Hauptgebäude, weil es gibt ja nur einen Computer, da läuft alles handschriftlich. Und dann habe ich da erstmal gewartet. Also das hat bestimmt 1,5 Stunden gedauert, wo ich genau direkt vor der Grenze war. Es gibt da auch keine neutrale Zone, also diese neutrale Zone, die man oftmals so an Grenzen sieht, die war dann nur 1 Meter breit. Und ich war dann auf der pakistanischen Seite und habe dann 1,5 Stunden gewartet. Aber ich hatte ja die komplette Bestätigung, es war ja genehmigt, es musste nur organisiert werden. Was ich ja auch nicht im Voraus wusste, ob ich das irgendwie anmelden muss, dass ich da komme, dass ich dann halt diesen Begleitschutz bekomme, dass ich halt die Polizeieskorte bekomme, weil als Ausländer hat man gar nicht die Möglichkeit, ohne Begleitschutz durch Belutschistan zu fahren. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich erzähle erstmal den ganzen Grenzübergang und dann erkläre ich, was das Ganze auf sich hat. So, nach 1,5 Stunden kam dann auch jemand dann vorbei, der mich abgeholt hat. Der hat dann so einen ausgedruckten Zettel gehabt. Und da sind wir dann auf die andere Seite gegangen, in die Grenzstation der pakistanischen Seite. Und ja, da war für mich so der erste große Schritt oder der erste Kulturschock, könnte man das tatsächlich sagen. Von jedem Land, das ich jetzt von einem Land das nächste überquert habe, gibt es immer so kleine Veränderungen. Also jedes Land hat ja eine eigene Mentalität, es gibt eine andere Architektur, die Schrift ist anders. Aber diese Art von Bruch, die es von dem Iran nach Pakistan gab, die habe ich in keinem anderen Land so stark gesehen. Die Grenzstation, das war ja ungefähr 3 mal 4 Meter große Hütte. Die war aus ganz grobem Stein gehauen. Also wir hatten ja auf der iranischen Seite eine Schule aus den 80ern vom Design her. Und auf der pakistanischen Seite war es ein Hühnerstall. Und da war dann ein ganz grob gehauener Holztisch drin und der hatte so ein großes Buch, wo dann halt handschriftlich meine Daten eingetragen wurden. Ich habe nämlich nachher festgestellt, also Computer gibt es relativ sehr, sehr selten in Pakistan. Bei Privatpersonen habe ich eigentlich nur so alte XP-Rechner gesehen. Ich war einmal bei jemandem, der war relativ verhältnismäßig reich. Da gab es relativ moderne Computer. Aber ich sag mal, das Gefälle zwischen Arm und Reich ist, glaube ich, in Pakistan sehr, sehr hoch. Und die ganze Verwaltung, die läuft halt komplett noch mit Papier ab. Es gibt dann halt so braune Aktentaschen, wie man das aus alten Filmen kennt, also wie ich das zumindest aus alten Filmen kenne. Und es wird alles handschriftlich gemacht. Also das fand ich schon sehr interessant, was das für ein Verwaltungsaufwand ist. Und nachdem dann meine ganzen Daten an der ersten Grenzstation eingetragen wurde und alles okay war mit meinem Visum, weil ich hatte das ja schon mal erzählt, wenn man einen deutschen Pass hat, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Und man muss sich da keine Gedanken machen, man muss eigentlich alle Formulare richtig ausfüllen, man muss das Visum beantragen und wenn man okay dafür hat, dann kann man eigentlich jede Grenze überqueren. So, nachdem wir dann aus dieser ersten Hütte raus waren, aus diesem Hühnerstall, sind wir dann nach draußen und da sind wir erstmal bei einem Geldwechsler vorbeigegangen. Das war so ein Typ, der an so einem Gitterzaun stand. Das sah halt aus wie, ja, wie jemand, der schlimme Geschäfte macht oder nicht ganz koschere Geschäfte in irgendeinem Park oder so. Aber ich hatte auch schon auf der Karawanistan-Seite gesehen, dass es schon Sinn macht, da Geld zu wechseln. Man hat ein bisschen schlechteren Kurs, aber man braucht halt ein bisschen Geld für die Grenzüberquerung. Und ich glaube, der Wechselkurs ist 1 Euro, sind 180 pakistanische Rupien. Und dann habe ich da ein bisschen was getauscht, dass ich, so 15 Euro habe ich dann umgetauscht, glaube ich. Dass ich zumindest ein bisschen was hatte, dass man zur Not mal irgendwo was kaufen kann. So, die nächste Station war, wir mussten zur Polizeistation von der Grenze. Das heißt, wir sind da mit Motorrad hingefahren. Da gibt es dann diese typisch für Pakistan, diese 80er Motorräder, die eine Federung haben, die ungefähr auf dem Niveau ist von dem Fahrrad, was ich jetzt fahre. Und dann sind wir zu zweit mit dem Motorrad, natürlich ohne Helm, das versteht sich ja von selbst, sind wir dann zu dieser Polizeistation gefahren. Und diese Polizeistation, die würde ich am besten so beschreiben, wie ich mir einen Ford aus einem Wildwestfilm vorstelle. Das heißt, es gab also eine große Mauer außenrum und dann gab es auch ein großes Tor. Und durch das sind wir dann rein. Und da war ein ziemlich ein Innenhof. Auf der rechten Seite waren Gefängniszellen mit ganz diesen groben Gittern. Und auf der linken Seite war dann das Gebäude, wo halt Räume waren. Und in diesem Hof standen ein, zwei Pickup-Trucks. Das ist natürlich nicht in einem Wildwestfilm. Und auch im Freien in dem Hof war ein großer Schreibtisch. Und da sollte ich mich dann erstmal hinsetzen. Ich war dann der Einzige, der da noch in diesem Vor- oder in der Polizeistation war. Wenn man so ein bisschen rüber geschielt hat, sah man halt Leute, die in den Gefängniszellen war, drin saßen. Das war halt komplett offen alles. Und dann wurden nochmal, an diesem Schreibtisch wurden dann nochmal alle meine Daten aufgenommen. Und mir wurde was zu trinken angeboten, wurde ein Tee angeboten. Also die waren super freundlich, die Polizisten. Und die konnten einigermaßen Englisch. Das muss man auch mal kurz schon mal erwähnen. Man kann sich super in Pakistan verständigen. Genauso wie in Indien ist Englisch Amtssprache. Und alle Leute, die studiert haben, also in den Universitäten, wird auch Englisch gesprochen. Deshalb gibt es richtig viele Leute, die gutes Englisch sprechen. Das ist halt natürlich ein Traum für einen Reisenden. Ja, und da musste ich erstmal, in diesem Hof musste ich dann warten. Ich saß da so ein bisschen am Rand in dem Schatten. Es war halt niemand anders da. Man sah halt nur die Leute, die in den Gefängniszellen saßen. Und ich habe da bestimmt 2 Stunden gewartet. Und irgendwann ging da mal das Tor auf. Und dann kam halt wie so eine lange Reihe, kamen da Menschen, kamen dann in das Tor rein im Gänsemarsch. Die hatten alle so Handfesseln. Das waren bestimmt 30, 40 Leute. Und da waren auch dann natürlich dann dementsprechend die Polizisten dabei. Und die wurden relativ hart immer angeblökt. Also ich habe das natürlich nicht verstanden, weil die haben dann kein Englisch gesprochen. Und die Gefangenen, die mussten sich dann alle auf den Boden setzen, immer so in Zehnerreihen hintereinander. Und dann kam der Chef von dem Gefängnis, kam dann an und saß an dem Schreibtisch. Und da wurde von jedem Einzelnen anscheinend irgendwelche Personalien aufgenommen. Und die saßen dann die ganze Zeit da. Und das war schon ein bisschen seltsam, weil ich saß dann auch auf der Seite von den Polizisten auf meinem Stuhl als offensichtlich seltsamer Ausländer. Und es waren dann halt alle Leute, die da saßen. Und ich hatte dann einen von den Polizisten gefragt. Und die sagten, das wäre meiste wären Leute aus Afghanistan, die versucht hätten, die Grenze zu überqueren, was illegal wäre. Und die wurden dabei aufgenommen. Und man sah schon, dass das echt nichts ist, wo man aufgegriffen werden möchte von der Grenze, die man überschreitet. Weil die schon, ja, der Tonfall war nicht höflich. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Gefängnis in Deutschland und einem Gefängnis in Pakistan. Was das jetzt wirklich für Hintergründe hatte, kann ich leider nicht sagen. Ich habe da dann nicht im Detail nachgefragt. Das sind Sachen, da sollte man sich so als Ausländer dann auch nicht so irgendwie einmischen und dann irgendwelchen Leuten auf den Keks gehen. Und diese ganze Szene, die passte auch wieder zu der Beschreibung von einem Western. Also wenn man sich ja fast vorstellt wie die Daltons aus dem Lucky Luke-Film, ja, das ist eigentlich zu witzig dafür, aber wenn man sich das halt vorstellt wie in einem schlechten Western, wo halt dieses Fort ist und wo der Sheriff die Leute gefangen hat und die werden dann mit so Hand- und Fußfesseln oder mit so Seilen werden die hintereinander gefesselt und die laufen dann so da durch. Genauso sah das auch aus. Das sind natürlich Szenen, die ich nicht auf Video festgehalten habe. Da fange ich dann jetzt nicht an, meine Kamera rauszuholen. Was ich ja auch vorher wusste, ist, dass die beiden Holländer, dass sie gleichzeitig mit mir die Grenze überqueren wollten. Und die kamen dann auch relativ, ja, eine Stunde später, nachdem die Gefangenen rauseskortiert wurden, wieder, kamen die auch wieder dann angefahren. Die hat es natürlich deutlich entspannter mit ihrem Auto. Und die durften dann auch in dieses Fort, durften die in die Polizeistation, konnten die reinfahren. Und wer auch noch dabei saß, war Walter. Ich habe das ja im letzten Mal schon mal erzählt, das war der Typ, der es irgendwie geschafft hat, die super freundlichen Leute aus dem Outdoor-Gebrauchtladen anzupissen und dass alle Leute stinkig auf ihm waren. Was ich nicht wusste, war, dass er auch ein Pakistan-Visum hatte. Das hat er sich vor einfach so mal geholt und hatte eigentlich überhaupt keinen Plan und wollte eigentlich einfach so mal nach Pakistan fahren. Walter war halt der typische Backpacker. Es gibt natürlich nicht die Backpacker, ist natürlich jeder individuell, aber er ist halt der Typ, der fährt von Hauptstadt zu Hauptstadt, hängt in einem Hostel rum, ja, macht viel Party und macht vielleicht mal eine Free-Walking-Tour, um ein bisschen Kultur zu machen. Halt diese Art von Langzeitreisenden. Alles ganz okay. Ich war ja nicht selber bei dieser Situation da vorbei, live mit dabei, was da vorgefallen ist. Vielleicht hat das Mädel in dem Hostel ja auch ein bisschen übertrieben und das war ja alles doch ein ganz okayer Typ. Es war zu einer Jahreszeit, es war ein paar Tage vor Weihnachten. Ich glaube, es war der 18., 19. oder nee, es war später 20., weil ich weiß, dass wir in Quetta war Heiligabend, der 24. Und dementsprechend war es auch relativ kühl immer. Und genauso wie man es vielleicht aus Indien kennt, liegt den. Aber wie man es vielleicht auch aus Italien kennt, kann ich mittlerweile sagen, liegt in Pakistan relativ viel Müll in der Gegend rum. Und der Unterschied, warum ich mich nie in Indien oder Pakistan darüber beschwert habe, wie ich das halt in Italien gerade mache, ist einfach, dass die Leute ganz andere Probleme haben. Italien ist halt ein Erste-Welt-Industriestaat, ein Hochtechnologieland. Die wären absolut in der Lage, sich um eine vernünftige Müllentsorgung, sich darum zu kümmern. Während in Pakistan darum geht oder in Indien, dass die Leute was zu essen auf dem Tisch haben. Also die haben ganz andere Probleme. So, die Temperatur fiel nachts teilweise bis auf den Gefrierpunkt. Es war relativ kalt und auch tagsüber. Und dementsprechend haben dann die Polizisten in der Polizeistation haben da so kleine Fässchen gehabt, ungefähr 40 cm hoch, haben da Holz reingetan und haben da ein kleines Feuer gemacht, so Minitonnen und haben da rumgesessen. Und haben das mit Plastik angezündet. Das heißt, die haben einfach Plastikfolie genommen, die, wenn man da Feuerzeug dran hat, brennt die ja wie Zunder und haben das als Anzünder genommen. Haben aber von Walter erstmal einen schönen Rüffel gekriegt, dass das ja schlecht für die Umwelt ist und hat die Polizisten da angekackt. Und die gucken ihn an, wie blöd, was er denn von ihnen jetzt wollte, weil es brennt ja. Also, natürlich, wenn man das hier in Deutschland macht, verbrennt kein Plastik. Aber wenn wir da als Gast sind, müssen wir jetzt nicht den weißen Mann, muss man nicht der weiße Mann sein, der sich aufspielt und den Leuten erzählt, was sie halt zu machen haben. Ja, da waren die Polizisten schon so ein bisschen angepisst und da wir davon ausgegangen sind, dass wir alles eine Gruppe sind, weil Walter war natürlich auch ein Deutscher, so wie ich, und dann sind die davon ausgegangen, dass wir zusammengehören. Ja, so. Aber an dem heutigen Tage ging es noch gar nicht los. Die Polizeieskorte sollte erst am Sonntag, am nächsten Tag relativ früh starten. Und wir haben dann die Möglichkeit gehabt, da gab es einen Raum. In dem Raum war ein Teppich. Es gab zwar Fenster, einfach verglast mit 1 bis 2 cm Spalt. Es gab eine grobe Holztür mit sehr viel großen Spältern und Löchern drin. Und es war nachts 0 Grad. Was für mich ja jetzt kein Problem war, weil ich habe ja damit gerechnet und ich habe halt die Ausrüstung dafür gehabt. Ich habe einen guten Schlafsack gehabt, einen Daunenschlafsack und alles Mögliche. Also ist überhaupt kein Problem gewesen für mich. Für den Einzigen, wo es ein Problem war, also für die beiden Holländer, die konnten in dem Truck schlafen, die waren ja eh da mit unterwegs. Der für den Einzigen, für den es ein Problem war, war Walter. Er hat damit gerechnet, dass wir ein Zimmer zur Verfügung gestellt kriegen und er hatte halt gar nichts. Er hat halt Backpacker, das heißt, er hatte nichts. Der hatte nicht mal warme Klamotten mit und deshalb muss man den einigermaßen ausstatten. Der hat von den Holländern eine warme Jacke gekriegt, der hat mal eine Isomatte bekommen. Ich hatte noch einen Hüttenschlafsack dabei, der hat noch eine Decke von den Holländern gekriegt, weil sonst wäre der nachts wahrscheinlich erfroren. Und man könnte jetzt natürlich sagen, bei einer Grenzüberquerung nach Pakistan, wo man das überall schon mal gehört hat, dass das ein bisschen komplizierter ist, macht man sich vorher schlau, weil man konnte das halt überall nachlesen, dass man halt zu der Jahreszeit, dass man da direkt übernachten muss. Hätte man wissen können, aber naja, kann ja mal passieren. So, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Der Ort, der wir da waren, wo die Polizeistation bzw. das Fort war, das war Taftan, so hieß der Ort. Wir sind aber leider, durften wir aus der Polizeistation nicht raus. Das heißt, wir wurden komplett bewacht die ganze Zeit vom Polizisten. Und es ist auch dann, oder für ganz Pakistan war es dann üblich, dass man überall Polizisten sieht mit, für mich sind das Maschinengewehre, ich kenne mich damit nicht aus, aber halt sowas, was man aus, ja, was man aus amerikanischen Actionfilmen sieht, mit so einer, mit so einem Magazin unten dran, so ein langes Gewehr. Und das hat eigentlich jeder, hatte jeder Polizist in der Hand. Es sollte auch nachher mal die Situation geben, dass ich da neben Polizisten stand. Da wollte ich die Schuhe zubinden, der drückt mir sein Gewehr in die Hand. Ich stand da mit dem Gewehr, da ich so, Kacke, ich will das nicht in der Hand haben. Und hatte ich dann die Schuhe zugebunden und hat das dann wieder von mir zurückgenommen. Das war für ihn, war das eine ganz alltägliche Geste. Für mich nicht. Das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt ein Gewehr oder eine Pistole in der Hand hatte. So, zur Grenzüberquerung an sich, diese ganze Region, das ist die Baluchistan-Region, die umfasst den Südosten von des Iran, Teile von Afghanistan und Pakistan. Und das ist eine relativ autonome Region, in der die Polizei relativ wenig Macht hat. Es gibt unter den Einheimischen wohl relativ viele Mordfälle und es gab auch wohl den Fall, dass Reisende entführt wurden. Und wenn man da allein unterwegs ist, kann die Polizei nicht ausschließen, dass da Ausländer entführt werden. Also es ist tatsächlich eine Region, die man nicht alleine, die man nicht alleine bereisen sollte oder wo man, wenn man sich nicht auskennt, nicht alleine unterwegs sein sollte. Es ist auch gar nicht möglich, mittlerweile die Strecke zu machen ohne Polizeischutz. Also man wird automatisch von der Polizei abgefangen und die machen das täglich, dass die täglichen Konvoi starten, wo halt Leute quasi rüber transportiert werden. Ich habe danach mal geschaut, also meistens sind das so 3-4 Autos sind das, die dann unterwegs sind oder 3-4 Reisende. Für Leute aus Pakistan gibt es diesen Service nicht. Da gibt es dann in der Stadt gibt's einen ganz normalen Bus, da kann man mit dem Bus durchfahren, beziehungsweise man kann auch selber da durchfahren. Und man muss auch sagen, es wurde niemals für irgendwelche Polizeischutzsachen in Pakistan wurde irgendwie Geld verlangt oder auch irgendein Schmiergeld oder sowas. Korruption habe ich fast nie erlebt, da kommen wir später nochmal zu in der gesonderten Folge. Die hat mich aber nicht betroffen. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viel Korruption in Pakistan. Aber als Ausländer wird man eigentlich relativ wenig über den Tisch gezogen, habe ich das Gefühl zumindest. Zur politischen Lage in Baluchistan habe ich mir überlegt, möchte ich eigentlich relativ wenig sagen. Also das, was ich gesagt habe, dass es für Ausländer gefährlich ist und dass man deshalb Polizeischutz ist, das benötigt, das ist das, was ich weiß, was ich im Internet nachschauen kann. Und bevor ich jetzt irgendwelche falschen Sachen erzähle, bevor ich jetzt irgendwie erzähle, dass da Minderheiten integriert sind oder irgendwelche Gruppierungen, lasse ich mich da lieber ganz bedeckt. Das macht jetzt keinen Sinn, dass ich jetzt Vermutungen da aufstelle, weil das machen ja, habe ich in den Kommentaren gesehen, gibt es genug Vermutungen von irgendwelchen Leuten, die mal irgendwas in den Nachrichten oder in der Bildzeitung gelesen haben, die natürlich dann komplett die Situation beurteilen können. Deshalb lasse ich das einfach und ich gebe einfach nur das wieder, was ich da erlebt habe. Was man auch ansprechen sollte, das ist der Gedanke, dass ich jetzt als Tourist da durchfahre und dadurch quasi die Polizisten, dadurch, dass die mich beschützen, ihr Leben riskieren. Die haben Familien, die haben Frau und Kinder und in dem Worst Case, da gibt es einen Hinterhalt für den Konvoi. Und da wird jemand erschossen oder ähnliches, nur damit ich meinen Touri-Spaß haben kann, damit ich mal abenteuermäßig durch Pakistan durchfahren kann. Das ist schon was, wo man sich Gedanken drüber macht und da habe ich jetzt auch kein Gegenargument für. Das sollte man einfach mal erwähnt haben und ja, das ist eigentlich im Grunde genommen schon ein kleiner Arschloch-Move von mir, dass ich halt diesen Service in Anspruch nehme und die Leute in Gefahr bringe, die Polizisten. Dadurch, dass ich halt, es könnte eine Zielquelle sein, dass sich jemand denkt, so, wir entführen jetzt diesen Ausländer und wir verlangen jetzt Lösegeld von der Regierung von Deutschland Und wir können da noch unser Dorf, das halt autonom lebt, noch ein, zwei Jahre irgendwie auf einem Berg dann über Winter bringen. Es gab so ein Einverständnis zwischen den Holländern und mir, dass wir versuchen, mit den Polizisten, die uns begleiten, dass wir uns mit denen so gut wie es geht stellt, weil die machen ihren Job und wie ich gerade erwähnt habe, vielleicht auch einen Job, der nicht gefährlich ist. Die Polizisten, die mit uns unterwegs waren, waren aber total entspannt und sagten, ey, es wäre eigentlich noch nie vorgekommen, dass bewaffneter Konvoi, dass der wirklich angehalten wurde und dass der überfallen wurde. So bekloppt sind die dann ja auch nicht, dass die halt so ein Risiko eingehen. Und deshalb ist das eigentlich eine prophylaktische Maßnahme. Alleine dadurch, dass die Polizisten da sind, sind wir im Grunde genommen schon sicher. Eine Ausnahme gab es aber doch. Es gab eine Person, die angefangen hat, mit den Polizisten zu diskutieren, dass das ja eine Unverschämtheit wäre, dass er jetzt hier festgehalten würde und er könnte ja auch einen Bus nehmen und dass ja seine Grundrechte, dass die beschränkt würden und er könnte jetzt auch so durch das Land fahren und dass er jetzt hier festgehalten würde. Das wäre überhaupt nicht mit einverstanden. Ihr könnt ja mal raten, wer das war von unserer Vierertruppe. So, aber morgens wurde uns da erstmal Tee angeboten und da muss ich erstmal über den pakistanischen Tee reden. Also, Pakistan ist ja der muslimische Teil des britischen Indiens, der sich 1947 abgespalten hat. Das bedeutet, in Pakistan gibt es noch eine große Teetradition. Es gibt natürlich in vielen arabischen Ländern eine Teetradition. Da muss man ganz klar mal wieder die Türkei ganz hoch ansiedeln. Also der türkische Tee war der, der mir am besten geschmeckt hat. Im Iran gab es auch noch sehr guten Tee, der hat meistens aber viel zu viel Zucker gehabt. Aber in Pakistan ist der Tee ein bisschen anders. In Pakistan besteht der Tee eigentlich ausschließlich aus Milch mit Zucker. Und irgend so ein Krümelzeug, das wohl Tee darstellen soll, wird dann auch noch da reingemacht. Aber es gibt extrem stark gesüßte Milch und es schmeckt einfach nur scheiße. Also es gab super viel leckeres Essen in Pakistan, aber der Tee gehört nicht dazu. Da es im Gegensatz zum Iran auch überhaupt keine Kaffeekultur gab, und man generell keinen Kaffee kaufen kann, habe ich dann Folgendes gemacht. Ich habe mir einfach in dem größeren, Supermarkt, den es dann in einer Stadt gab, habe ich mir Instant-Kaffee geholt und dann habe ich mir einfach einen Tee bestellt und habe dann in den Tee, habe ich einfach mal Instant-Pulver reingerührt und hatte dann Milch mit Zucker und Instant-Pulver, das eigentlich mal Tee war, aber für mich als Kaffee einigermaßen getaugt hat. Und dann lüftete sich endlich auch die Situation, wie wir jetzt die Grenze überqueren oder die Grenzregion. Und zwar gab es Pickup-Trucks, also ganz normale Pickup-Trucks, auf denen hinten auf der Ladefläche. Das war unterschiedlich. Es gab nämlich verschiedene Pickup-Trucks, aber meistens war das so, dass da Sitze drin waren, sechs Sitze. Und dann mussten wir halt irgendwie mein Rad da reinkriegen. Die Holländer sind in ihrem eigenen Auto gefahren. Die hatten noch einen großen Hund dabei. Deshalb war da relativ wenig Platz noch drin. Und wir mussten mal ein Rad auf dem Pickup kriegen. Das heißt, da waren links und rechts waren jeweils drei Sitze hintereinander. Und in der Mitte war so ein bisschen Platz frei. Da konnten wir mein Rad reinschieben. Und gut, das war schon ein bisschen Gerödel, weil meine ganzen Taschen mussten ja auch einzeln da rein. Und wir mussten dann über das Fahrrad nachher drüber klettern. Und wir saßen dann hinten auf diesem Pickup-Truck. Und vorne saßen dann zwei oder drei, zweimal unterschiedlich bewaffnete Leute aus Pakistan, bewaffnete Polizisten. Und da sind wir losgefahren. Und das spielt sich dann folgendermaßen ab, dass wir, es war unterschiedlich, zwischen 50, 60 Kilometer gefahren sind, 1 bis 2 Stunden. Das war wohl immer ein Distrikt bis zum nächsten. Und da wurde dann der Pickup gewechselt. Die hatten das auch ziemlich gut raus. Also man musste da fast nie warten. Meistens war der Pickup schon da. Die hatten halt ihren festen Terminplan. Die wussten halt jeden Tag, wir brauchen 40 Minuten darüber bis zum nächsten Distrikt, bis zur nächsten Bezirksgrenze. Und da wartete schon der nächste Pickup. Aber das Problem war halt, wir mussten dann alles rausrödeln, die ganzen Taschen raus, das Fahrrad wieder da rein. Und es war auch relativ unterschiedlich. Es war ja schon einigermaßen kühl. Und wenn wir Glück hatten, da hatten wir einen Pickup-Truck, der eine große Plane auch hatte, wo man dann ein bisschen windgeschützt war. Manchmal war das offen und es war dann auch noch, wurde da von Distrikt zu Distrikt wurden auch andere Sachen transportiert. Das heißt, dann war da mal ein Ölfass, der mit dabei stand, ein paar Autoreifen. Alles Mögliche war dann auch halt auf dem Pickup drauf. Und dann hatten wir aber das Glück, dass bei den Holländern konnte ich da meine Taschen noch ein bisschen da reinfriemeln in das Auto. Da hatte ich wirklich noch mein Fahrrad. dass ich immer auf den Pickup draufpacken musste. Und an jedem District wurde natürlich alle unsere Dokumente, die wurden alles aufgeschrieben. Und wir hatten schon vorher im Internet nachgeschaut. Das heißt, von unserer Vierertruppe hatten drei Leute hatten dann ihre kompletten Daten auf einem DIN A4-Zettel aufgeschrieben, die man haben musste, die man dann vorzeigen musste. Bei einem musste das dann immer von dem Visum, von dem Pass und so weiter rausgesucht werden. Und weil die halt mit dem deutschen Pass nicht klarkamen, war das dann ein bisschen komplizierter. Ja, aber bei drei von den vier Leuten lief das ganz gut. Es dauerte immer nur bei einer Person. Und wir sind dann durch relativ viel Wüste gefahren. Es war halt relativ wenig zu sehen und man sah endlich auch viele Kamele, Kamelkarren. Es war eine relativ dünn besiedelte Gegend. Und wir haben dann auch erst mal diese super bunten Trucks gesehen. Diese LKWs, die von oben bis unten mit Glöckchen behangen sind. Und das wurde immer wilder, je weiter wir ins Landesinnere gefahren sind. Am Anfang war das halt noch relativ, ja, wie man das Europa kennt, ganz normale LKWs, die halt meistens orange ist, die Signalfarbe, die die meistens haben, die halt viele Muster da drauf haben, manchmal Gesichter und viele Glocken, die da dran waren. Und ab und zu haben wir dann auch diese Trucks gesehen, die man auf den Bildern kennt, die riesenhoch Holzvertäfelung da dran haben und man sieht schon, oh je, das muss so schwer sein. Und das ist halt windwiderstandtechnisch, ist das eigentlich das Unschlauste, was man so einem Truck antun kann. Also wo wir jetzt gerade hergefahren sind, das war eine relativ gut ausgebaute Straße. Das mit den LKWs, das hat folgendes Bewandtnis. Die LKWs, also die Leute, die damit unterwegs waren, oder die da unterwegs fahren, die haben erstmal einen sehr hohen Status, weil so ein Truck, der gehört halt einem Besitzer, dem Truckfahrer. Das sind meistens immer drei, vier Leute. Da ist auch ein Auszubildender dabei, der dann lernt, den Truck zu fahren. Es wechseln sich zwei oder drei Leute immer ab. Und die wohnen quasi in diesem Truck drin. Die sind dann lange Zeit entfernt von ihrer Familie und so ein LKW hat in Pakistan halt einen enorm hohen Wert. Das ist halt ein ganz großes Ding, also so einen Truck zu besitzen. Und deshalb werden die halt extrem stark geschmückt, weil die halt so einen hohen Stellenwert haben für die Leute. Und es soll dann auch Glück bringen. Und so hat sich das immer weiter hochgeschaukelt. Und ein Pakistani, ein Polizist, mit dem ich mich unterhalten habe, der sagte, hey, in Pakistan ist es viel wichtiger, wie die Dinge aussehen und nicht der technische Zustand. Ich glaube, am ersten Tag haben wir 4, 5 Mal oder auch 6 Mal den Pickup gewechselt. Es könnte auch öfter sein, ich weiß es nicht mehr genau. Also wir waren meist so eine Stunde unterwegs. Am ersten Tag waren die Distrikte noch relativ weit auseinander. Das sollte sich am zweiten Tag plötzlich das ändern. Denn wir waren halt 2 Tage auf dieser Grenzüberquerung unterwegs. Und das bedeutet, wir mussten jetzt auch einmal übernachten. Und diese Übernachtung, die ist auch im Internet schon berüchtigt. Ich meine, das wäre die Stadt Dalbadin gewesen. Wir haben da relativ wenig von gesehen. Das heißt, wir sind mit der Polizeieskorte direkt in die Polizeistation, die auch genauso aufgebaut war, so vormäßig. Es gab eine große, stabile Außenmauer mit dem großen Tor, wo wir dann reingefahren sind. Da standen dann so Panzerwagen, die komplett gepanzert sind, die dann auch einer kam gerade an. Die sagten, die wären auf einer Eskorte gewesen. Und man muss eins sagen, von den Polizisten, wir wurden richtig freundlich auf einer angenehmen Art und Weise wurden wir von denen behandelt. Ich hatte ja schon gesagt, dass man relativ gut sich mit Englisch verständigen kann. Und deshalb hatten wir auch öfters mal, teilweise mussten die Polizisten dann auch hinten mit uns auf der Ladefläche sitzen. Und dann haben wir uns ein bisschen mit denen unterhalten. Also das war echt eine ziemlich positive Erfahrung von den Polizisten, weil die das halt täglich machen. Die wussten halt, was zu tun ist, da war alles eingespielt und das flutschte einfach alles. Es gibt nur eine Möglichkeit, in dem Ort zu übernachten, weil da komme ich später in der nächsten Episode nochmal drauf zu. Wenn man in Pakistan irgendwo als Ausländer übernachten möchte in einem Hotel, braucht das Hotel ein Permit und das Hotel braucht eine Außenmauer und das muss dann Wachschutz haben und ähnliche Sachen. Und es gibt halt nur ein Hotel, wo uns die Polizei erlaubt hat zu übernachten. Und dieses Hotel ist berüchtigt, denn der Hotelbesitzer, der weiß genau, da kommen jetzt Ausländer und die müssen irgendwo übernachten und dementsprechend wird dann auch ein hoher Preis angesetzt. Es war ja, wie ich schon erzählt habe, es war kurz vor Weihnachten, im Dezember war es auch nachts relativ kühl, es war unter 0 Grad, also nachts hat das gefroren. Die beiden Holländer haben natürlich sofort gesagt, okay, wir pennen wieder bei uns im Auto, wir haben eine Standheizung, überhaupt kein Problem. Und Ich war ja eigentlich noch relativ optimistisch, was Walter angeht. Und dann hatte ich so gedacht, ey, komm, pass auf, dann nehmen wir hier ein Zimmer zusammen. Da sparen wir ein bisschen Kohle. Und da versuchen wir den Preis ein bisschen runter zu handeln, damit wir nicht ganz so viel bezahlen müssen. Weil wir hatten natürlich, sagen wir mal, ich hatte ja vorher nachgeschaut bei Karawanistan und da war halt berühmt berüchtigt, dass die extrem hohe Preise für extrem schlechte Zimmer anmelden. Und da haben wir mit dem relativ einigermaßen freundlich noch mit dem Hotelbetreiber uns draußen in dem Hof unterhalten. Und das sah da schon ziemlich runtergekommen aus. Und das heißt, ja, 5000 Rupien für ein Doppelzimmer. Und das, ich hatte ja 180, ungefähr 1 Euro sind 180 Rupien, das sind so 28 Euro. Und das ist extrem teuer für Pakistan. Aber 5000 Rupien ist richtig viel Geld in Pakistan. Das war ganz klar, dass der uns, der wusste auch, er kann uns abziehen, weil wir haben keine andere Möglichkeit. Beziehungsweise ich hätte eine andere Möglichkeit gehabt. Ich hätte draußen im Hof übernachten können. Das wäre für mich kein Problem gewesen. Ich hätte da einfach zelten können. Das wäre auch eine Option gewesen, direkt neben den Holländern in dem LKW. Aber ich sagte dann, komm, pass auf, wir teilen uns das Zimmer. Dann ist es ein bisschen wärmer, hat jeder ein eigenes Bett hier und das ist ja alles gut. Boah, dann ist das ein bisschen günstiger, als wenn er jetzt das Zimmer für alleine nehmen muss. Und dann wollte man mit dem diskutieren, noch ein bisschen was runterhandeln, was man schon merkte, das wäre auf jeden Fall gegangen. Und der Walter, der arbeitete halt bei einem großen Telekommunikationsunternehmen, irgendwie hatte irgendwas mit Finanzen zu tun. Und da so, ja, so, ich ja überhaupt keine Ahnung von so Finanzen und von Handeln habe, so, dachte ich, okay, mach du das, wenn du das eh dein Job ist, sich mit sowas auszukennen. Und der war dann auch mit seiner extrovertierten Art sofort dabei. Ja, hat dann angefangen runterzuhandeln und sofort, ey, das ist zu teuer, geh mit dem Preis runter. Also sofort die Aggressionstour. Und wir anderen drei, wir saßen da schon so, oh, mach mal eine Spur runter, mein Freund. Weil der blökte den sofort an, den Hotelbetreiber, dass das ja viel zu überteuert wäre. Und der hatte dann direkt auch schon keinen Bock, nachdem der auf diese aggressive Art und Weise angepackt wurde, weil das würde man ja normalerweise so angehen, gerade so in Pakistan, hey, mein Freund, hey, komm, machst du so einen coolen Deal, ist auch ein cooler Typ. Also, dass man da auf die freundschaftliche Art und Weise, dass alle da rausgehen und ein gutes Gefühl haben, so würde ich jetzt verhandeln. Aber nicht unser deutscher Freund, er meinte, die Aggressionstour zu machen. Und dann dachte ich so, hey, alles cool, lass uns doch erstmal das Zimmer angucken. Und da sind wir dann da hoch und haben das Zimmer gesehen. Und es war echt wow. Also, es war Bruchbude, ist noch übertrieben. Kennt ihr den Film Blues Brothers? Ich hoffe mal, dass ihr den kennt, wo Jake und Elwood dann in dieser kleinen Absteige da sind und da der Zug immer herfährt. Wir hatten keinen Zug, der da herfuhr, aber ungefähr so war das, nur dreckiger. Das Bett war fleckig und dreckig. Also es war echt eine, auch für pakistanische Verhältnisse war das eine harte Absteige. Da wurde seit Jahren nicht mehr geputzt. Und das wäre natürlich jetzt der Verhandlungsansatz gewesen, dass man sagen könnte, ey, für den Standard hier, da machst du uns jetzt mal einen besseren Preis. Das geht gar nicht. Wir haben hier einen Schlafsack, da können wir da pennen, aber sagen wir 2000 Rupien, da machst du immer noch gutes Geld. Ja, unser deutscher Freund meinte, aber er müsste anschauen, bist du Kacke? Are you fucking crazy? Was fällt dir ein, uns so ein Zimmer hier anzubieten? Und blöft den dann richtig an und ich stand da nur so mit dem Gesicht so, oh. Und ich habe mich so richtig geschämt und der war natürlich davon ausgegangen, dass wir Best Buddies sind, die zusammen angekommen sind, beide vorher aus demselben Land. Und der Hotelbesitzer so dreht sich um und sagt, nö, weißt du was, leck mich doch am Arsch. Sieh zu, wo du übernachtest. Daraufhin dreht er sich um und geht. Und ja, der Hotelbesitzer guckte uns dann alle an und war halt mega angepisst. Der hatte mit den Holländern ausgemacht, dass sie 1000 Rupien bezahlen, wenn die im Hof stehen können. Und ich hatte da wirklich, das war der Punkt, das war der erste Schritt von der erste von zweien, weshalb ich mich dazu entschieden habe, öffentlich über Personen schlecht zu reden, weil das war einfach ein No-Go. Der hat unsere Reisegruppe, die wir ja gezwungenermaßen zusammensaßen, hat er gemeinsam in so ein schlechtes Licht gezogen, dass wir damit rechnen konnten, dass in unser Essen gespuckt wurde, dass der halt einfach die Stimmung so aggressiv runtergezogen hat, dass die Leute gesagt haben, oh je, was sind das denn für Leute? Weil das hätte man gut regeln können. Die Leute, klar, die wollten uns über den Tisch ziehen und dass wir da für pakistanische Verhältnisse da mehr bezahlen, das steht außer Frage. Das gehört gerade bei dieser Übernachtung da ein bisschen dazu und dann gehört das natürlich an das Geschick, an das Menschenverständnis. Wie kann man das jetzt so ein bisschen runter, ein bisschen, ja, ein bisschen runterhandeln, damit man da noch gut rausging? Und das ging sowas von dermaßen in die Hose und ich habe mich da so geschämt. Ja, und Walters Idee war dann halt jetzt, ja, dann kletter ich einfach hier raus, dann schleiche ich mich hier raus, dann gehe ich zur Polizeistation und sage, die sollen mal zusehen, wo ich hier unterkommen muss. Die halten mich hier fest, also ist es auch deren Aufgabe, mich hier unterzubringen. Oh, das war dann der Moment, wo wir dann zu dritt, die Holländer und ich, eben wirklich mal gesagt mussten, ey Junge, du übertreibst es gerade so ein bisschen. Das ist hier keine Normalsituation, wir sind komplett in einer gefährlichen Region. Wir sind wahrscheinlich ernsthaft auf die Polizisten hier angewiesen. Du kannst jetzt nicht, weil du hier dich als großen Macker aufspielen willst und nicht zur Not alle in Gefahr bringen, alle diese Grenzüberquerung, wo es auch noch Formalitäten nachher zu erfüllen gibt. Das kannst du nicht einfach so uns runterziehen und uns mit in dein Boot ziehen. Wir sitzen halt alle gemeinsam in diesem Boot. Und man muss jetzt sich mit dieser Situation ein bisschen schlau auseinandersetzen. Und man kann jetzt nicht einfach nur auf Konfrontation gehen. Das kann man vielleicht meinetwegen in Deutschland machen. Aber das macht man nicht in Pakistan, in einer gefährlichen Region, wo es tatsächlich dazu kommen kann, dass Leute entführt wurden. Und deshalb haben wir dem ordentlich den Kopf gewaschen. Und ja, ich hatte halt die Schnauze voll. Ich bin dann zu dem Hotelmann nochmal hingegangen und sagen, ey, ich muss mich nochmal entschuldigen für meinen Kollegen hier. Der möchte jetzt gerne die 5.000 Euro für ein Einzelzimmer bezahlen. Also nicht 5.000 Euro, 5.000 Rupien. Ich würde auch gerne draußen übernachten. Ich übernachte hier in meinem Zelt. Habe mich dann auf 500 Rupien mit dem geeinigt. Und ich glaube, wir haben dann nachher nochmal den Hotelbetreiber, haben wir dann so nochmal gesprochen, als Wolfgang dann nicht da war. Und der konnte dann für 3.500 Rupien das Zimmer alleine mieten, weil das war mir dann auch egal. Da habe ich dann auch keine Rücksicht darauf genommen. Da habe ich dann auch den Ego-Modus aktiviert und habe dann für mich die günstigere Variante, die ich eigentlich eh geplant hätte, einfach direkt draußen für 500 Rupien in meinem Zelt zu übernachten. Und das habe ich dann auch gemacht. Und es war zwar saukalt, es hat nachts gefroren, was für mich kein Problem war, aber was auch war, draußen die ganze Zeit, die ganze Nacht, stand ein Wachmann. Der stand halt 20 Meter ungefähr entfernt, stand er mitten in der Eiseskälte und hat uns bewacht. Das ist echt der Hammer. Deshalb das Erste, was ich morgens gemacht habe, habe erstmal Kaffee gemacht. Und das haben wir dem erstmal dem Wachmann gegeben. Und wir haben den auch zum Essen eingeladen. Also da gab es halt Frühstück in dem Hotel. Also das habe ich nämlich auch schon wieder ganz vergessen. Also es ist eigentlich gang und gängig, dass die Leute, also in dem Hotel war auch ein Restaurant, das kann man jetzt nicht Restaurant nennen, nennen wir es einfach eine Küche, in der man was zu essen kriegt. Und die Polizisten, die uns halt die ganze Zeit begleitet haben, das ist so Usus, das ist auch im Internet, denen spendiert man dann für 2 Euro das Mittagessen. Weil die verdienen halt echt nicht viel, wie ich schon erwähnt habe, die haben ernsthaft ihr Leben teilweise theoretisch ihr Leben für uns riskiert, dass sie uns bewachen. Und dann bezahlt man denen das Mittagessen oder das Abendessen. Und da gab es erstmal eine Diskussion mit einem aus unserer Reisegruppe, der es nicht eingesehen hat, was denn den Leuten einfallen würde oder es uns einfallen würde, das jetzt noch zu unterstützen, diese ganze Situation. Ja, ich glaube, ihr kriegt jetzt so langsam mit, warum ich das ziemlich uncool fand und weshalb ich mich so ein bisschen darüber aufrege. Und diese Person wird uns noch ein bisschen begleiten. Der wird noch in Situationen auftauchen, wo er nicht damit rechnet. Deshalb, ich sage schon mal so, bleibt dran in den nächsten Episoden. Das wird noch spannend werden. Ja, aber wollen wir ein bisschen zügiger vorankommen. Der zweite Tag fing dann erstmal so an, wie der gestrige Tag auch. Wir sind wieder mit Pickup von einer Grenzstation zur nächsten gefahren, haben unsere Unterschriften da abgeliefert. Die Holländer haben immer Bonbons und sowas an die Polizisten verteilt und wir haben uns dann versucht, möglichst gut mit denen zu sein. Der Walter war jetzt so ein bisschen angepisst, der war so ein bisschen beleidigt, die Leberwurst, nachdem wir dem ordentlich den Kopf gewaschen haben, nachdem wir ihm ganz klar gesagt haben, ey, das geht gar nicht, was du hier gerade abreißt. Du ziehst uns alle in den Dreck. Das habe ich so in dem Fall noch nie gemacht, dass ich jemandem wirklich bewusst gesagt habe, Junge, das geht nicht, wie du dich aufführst. Ja. Und so eine Situation, die habe ich irgendwann später, habe ich die nochmal gemacht. So, zwischen dem ganzen Pickup-Wechseln kamen wir auch an eine Station an und da war dann kein Pickup, da war dann nur ein Mann mit Motorrad. Der wusste wohl nicht, dass ich mit dem Rad unterwegs war und er zeigte dann zu dem Wolter, hier, setz dich hinten drauf und ich stand da so und mein Fahrrad, ich so, Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja, und sie hatten halt kein Pickup. Die waren davon ausgegangen, ja, wir machen das jetzt mit dem Motorrad. Wenn jetzt Leute zu Fuß mit dem Rucksack da sind, setzen sie sich hinten aufs Motorrad drauf. Die Autos fahren hinter dem Motorrad her, weil es war halt irgendwie auch keine, nur eine kleine Station. Und ich stand dann da so und es waren 60 Kilometer zur nächsten Station. Da habe ich denen das auch gesagt, ey, wenn ich Windschatten fahre, 30 Kilometer im Schnitt, das kriege ich vielleicht hin, weil ich kein Gepäck habe. Da sind wir 2 Stunden unterwegs und das hat natürlich den ganzen Terminplan von denen kaputt gemacht. Dann haben die Polizisten sich so ein bisschen beratschlagt und haben dann einfach den ersten, nächstbesten LKW, der auf der Straße fuhr, haben die angehalten. Und dann sind wir dann auf der Ladefläche von diesem schwer behangenen und bunt bemalten LKW haben wir dann gesessen, wo noch 2 andere Schäfer waren, mit denen wir dann mit Händen und Füßen noch gestikuliert hatten. Das war, ja. Also man merkt aber direkt schon, die Polizisten haben den LKW angehalten, gesagt, so, ihr transportiert jetzt hier die Ausländer und dann haben die das zu machen. Da sieht man erstmal die Macht, die die Polizisten haben, die teilweise den Leuten, wie ich das nachher erfahren habe, deutlich zu weit geht. Aber das ist was, da erzähle ich noch viel in den anderen Episoden. Ich glaube, heute geht es erstmal nur um die Grenzüberquerung. So, als wir dann in die immer dichtere Gegend gekommen sind, Richtung Quetta, das ist halt die große Stadt, die in der Endziel war, wurde es dann immer häufiger, die Transporte, teilweise war es 10 Minuten und wir haben teilweise mehr mit dem Ein- und Ausladen unseres Gepäcks, damit haben wir verbracht, anstatt überhaupt die Strecken hin und her zu fahren. Walter hatte mittlerweile auch auf dem Papierzettel seine Daten aufgeschrieben, deshalb ging das einigermaßen fixer. Und ja, da sind wir in Quetta angekommen, in der Polizeistation. So, dank der Webseite Karawanistan ist das auch wieder so, man darf in Quetta, darf man sich nicht frei bewegen. Man hat entweder die Option, in ein Hotel zu gehen oder man diskutiert lange mit der Polizei, dass man in der Polizeistation übernachten darf. Und genau das war auch unser Plan. So, was wir aber wussten, durch den regen Austausch an anderen Reisenden, dass die Polizei von jedem gefragt wird, ob die nicht in der Polizeistation übernachten müssen, weil halt viele Leute, die diese Grenzüberquerung machen, sind Leute wie ich, die halt also super low budget unterwegs sind, die halt versuchen, wirklich wenig Geld auszugeben. Und in der Polizei ist das halt, nein, ihr seid doch hier Europäer, ihr habt viel Geld, ihr könnt euch kein Hotel leisten und sehen, nein, wir sind arme Reisende, wir wollen kein Hotel bezahlen. Und da haben wir mit denen diskutiert und das dauerte auch eine halbe Stunde. Und ja, im Endeffekt durften wir in der Polizeistation übernachten. Und ich glaube, jetzt haben wir auch fast die Stunde schon voll. Jetzt ist ein guter Moment. Ich glaube, da habe ich noch viel zu erzählen, wie es dann später weiterging. Wir waren dann immer noch nicht frei. Wir mussten noch ein paar Sachen in Quetta organisieren. Wir haben dann in der Polizeistation übernachtet. Aber ich glaube, das erzähle ich nächstes Mal, wie es in der Polizeistation war und wie es von da aus weiterging. Weil ich denke, ich habe eine Sache gemacht, die relativ selten Leute gemacht haben, und zwar, dass ich durch das ganze Land mit dem Rad gefahren bin. Der Norden Pakistans ist touristisch relativ erschlossen. Da gibt es ja den K2, da wird viel gewandert. Das ist natürlich ein ganz anderes Pakistan. Aber ich bin wirklich teilweise durch Slums durchgefahren, mitten durch die Gegenden, wo halt nie ein Tourist herfuhr. Und ich hörte, im späteren Verlauf habe ich viele, viele Pakistani getroffen, die mir sagten, ey, du bist der erste Ausländer oder der erste Nicht-Pakistani, den ich getroffen habe. Und die, ja, ach, ich will nicht so viel im Voraus erzählen. Es gibt auf jeden Fall noch viel von Pakistan zu erzählen und ich werde das auch weiter so machen, dass ich einfach erzähle, was ich erlebt habe und ihr bildet euch eure eigene Meinung. Ich glaube, das ist die beste Sache. Ja, ich freue mich schon darauf. Ja, ansonsten, wie geht's so im Moment weiter? Kann ich ja so ein bisschen was erzählen. Für mich gibt es gerade von meinen Videos, gibt es jetzt gerade so eine Entscheidung, die ich jetzt treffe. Und zwar muss ich unbedingt was in meinem Workflow ändern. Das bedeutet, in den letzten Wochen war das meistens so, dass ich just in time das Video fertig gekriegt habe, dass ich das habe. Das letzte Video habe ich samstags morgens erst zu Ende fertig geschnitten und hochgeladen, bevor es dann live online ging. Und da muss ich auf jeden Fall was anders tun. Also mein Ziel ist es, dass ich so einen Monat die Videos im Voraus produziert habe, dass ich dann 3 Wochen durchfahre und dass ich dann eine Woche lang mich irgendwo einmiete und dann an den Videos und an den Podcasts arbeite. Und ja, dass ich das so ein bisschen blockmäßig mache. Ich glaube, da kann ich erstmal eine bessere Qualität liefern, weil ein hoher Kostenfaktor für mich ist jetzt gerade durch Corona bedingt, waren die ganzen Unterkünfte. Vor allem, wenn man sich nur für 2 Tage irgendwo ein... Entschuldigung, wenn man sich nur für 2 Tage irgendwo einmietet, dann komme ich ja ziemlich erschöpft abends an und dann habe ich dann am nächsten Tag einen ganzen Tag, wo ich arbeiten kann und dann übernächsten Tag fahre ich dann auch wieder und habe quasi für 2 Übernachtungen bezahlt, konnte aber nur einen Tag effektiv arbeiten. Deshalb ist es wahrscheinlich deutlich günstiger. Ich miete irgendwas für eine ganze Woche und arbeite dann mehrere Sachen am Stück. Das ist halt das Ziel, das ich jetzt gerade habe. Ich denke mal an der Qualität in den Videos, da habe ich noch nicht mein Endziel erreicht. Auch bei dem Podcast hier, ich würde gerne noch deutlich was in der Audioqualität machen. Da mache ich mich gerade schlau, ob ich mir so ein Lavalier-Mikrofon zulegen soll, dass ich doch ein bisschen bessere Audioqualität für euch liefern kann. Ja, die Qualität von den Videos, da mache ich erstmal nichts weiter. Da muss ich jetzt erstmal dadurch zügiger die Videos in derselben Qualität und danach möchte ich schon auf, noch, auf ein anderes Level. Aber da will ich auch gar nicht so viel im Voraus erzählen. Ich glaube, lasst euch einfach überraschen. Auf jeden Fall wird es mehr und bessere Videos für euch geben. Das kann ich schon mal für die Zukunft sagen. Und das liegt nicht alleine daran oder auch doch zum großen Teil an den Leuten, die mich irgendwie auf Steady unterstützen, nachdem ich ja die Entscheidung auch öffentlich gemacht habe, dass ich das durchaus auch gerne zu meinem Lebensunterhalt machen möchte, Videos zu produzieren, Podcasts zu produzieren und auch. Es bahnt sich auch eine große Umstrukturierung im Positiven für den Podcast an, aber da will ich auch noch nichts zu sagen. Nur mal schon mal als Teaser, dass wenn diese Nacherzählung hier durch ist, könnte sich hier groß was an dem Podcast ändern. Zum Positiven hin natürlich. Da habe ich auf jeden Fall schon mega Bock drauf. Aber das ist noch nicht in festen Tüten. Das ist noch in Verhandlung. Ja, deshalb einmal noch den Aufruf, falls du auch Bock hast, dass das hier noch eine bessere Qualität hat. Falls du die Reise unterstützen möchtest, schau doch mal auf meiner Webseite www.twowheeltravel.de vorbei. Da gibt es eine Unterstützenseite. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Kaffee freuen, wenn du den mal da lässt. Dieses Video, das gibt es natürlich auch jetzt auch, oder den Podcast gibt es jetzt demnächst auch als Video. Da mache ich wieder ein paar unterlegte Sachen, die ich dann auf YouTube hochlade. Da könnt ihr euch das auch noch mal mit ein paar Hintergrundbildern anschauen. Ich denke nicht, dass das hohe Klickzahlen haben wird. Das ist nur so ein Service für euch. Wer Bock hat, sich das auf YouTube anzugucken, der kann sich das auf YouTube anschauen. Ja, jetzt haben wir wieder eine Stunde voll. Ich glaube, ich war am Anfang, war ich so bei 10 Minuten, 15 Minuten und jetzt habe ich eine Stunde durchgelabert. Oje, 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 mal gucken, wo das noch enden wird. Aber ich habe irgendwie voll Bock auf den Podcast. Das ist eher auch so ein Herzensprojekt und nicht so das Ding, ja, das meine Reichweite groß erhöhen wird. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß zuzuhören. Mir macht das auf jeden Fall Spaß, meine Erlebnisse zu teilen. So kann ich nochmal das, was zwischen den Zeilen oder zwischen den Bildern von YouTube nochmal passiert ist, kann ich auch nochmal so ein bisschen erzählen. Und ja, ich sage einfach mal, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Mach's gut. Ciao. Ja, eine Kleinigkeit, die hätte ich beinahe vergessen. Die neue Kategorie, ich lese alle 5-Sterne-Rezensionen vor. Das heißt, wenn ihr bei Apple Podcast oder in der beliebten App Podcast Addict eine 5-Sterne-Rezension hinterlasst, dann könnt ihr Teil des Podcasts werden. Leider kann man auf Spotify keine Rezensionen hinterlegen, auch wenn fast 50% meiner Hörer von Spotify kommen. Aber generell empfehle ich euch zum Podcast hören, nutzt irgendeine Podcast-App, weil das ist eh umsonst. Man hat viel mehr Komfortfunktionen. Aber kommen wir zu den Rezensionen. Erstmal von Apple Podcast. Der mit dem Wolf schrieb, nice, authentisch erzählte Reiseerfahrung. Beim Zuhören erinnere ich mich an meine Reisen mit dem Rad nach Asien. Einfach nice, Daumen hoch. Ja, vielen Dank, der mit dem Wolf. Richtig cool, auf Asien freue ich mich auch schon so richtig. Vor allem erstmal Südostasien mit ja, Thailand, Laos und Kambodscha und was es alles gibt. Und dann auch nach China rüber, da freue ich mich schon richtig. So, nächste Rezension. Wie spricht man das aus? Ike the Bike 1966. Toller Podcast, sehr schöne Ergänzung zu den hervorragenden YouTube-Videos. Sehr sympathisch, witzig und informativ. Daumen hoch. Ja, vielen Dank dafür. Okay, dann schauen wir jetzt rüber bei Podcast Addict, wer da was geschrieben hat. Echos Echos schrieb super, 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 super. Nein, er schrieb nur super. Und wen haben wir noch? Seniorensportler schrieb, prima Podcast, die Berichte sind wirklich interessant und recht informativ. Kommt richtig gut rüber, würde auch gleich losradeln. Ja, was soll ich sagen? Wenn ich mal nach deinem Namen urteile, steht ja nichts mehr im Wege. Warum nicht einfach gleich losradeln? Muss ja nicht so weit sein wie ich, das ist ja auch viel zu stressig. Ja, also vielen Dank für eure Rezension. Das geht nicht nur darum, dass mir der Bauch gepindelt wird, dass ich mich darüber freue, was ich natürlich auch super tue. Und mehr, weniger als 5 Sterne geht ja auch, glaube ich. Ich glaube, das ist technisch gar nicht möglich. Aber es bietet dann mehr Reichweite und eventuell werde ich dann ein bisschen höher gerankt und andere Leute haben dann auch die Möglichkeit, ein bisschen was von dem Podcast zu erfahren und den zu entdecken. Und je mehr Leute davon wissen, umso besser, je mehr Leute ich dazu motivieren kann, sich auch mal aufs Rad zu setzen und durch die Gegend zu fahren. Ja, da geht es ja noch drum. Deshalb vielen Dank nochmal und ich hoffe mal, dass ich bis nächste Woche auch einen Podcast fertig mache, aber ich bin hier gerade unterwegs und ich bin jetzt an einer kleinen Radreise-Session, dass ich jetzt 2-3 Wochen am Stück fahre. Ich versuche mein Bestes zu geben, aber sonst gibt es in den 2 Wochen und da geht es dann weiter mit Pakistan. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zunächst. Ciao.